Herzlich willkommen zu einer neuen und weiteren Podcast-Folge von Medizin 3.0. Heute haben wir wieder als Gast Dick Egmont, Manualtherapeut und Physiotherapeut. Und mit ihm wollten wir über die Trainingsprinzipien und in Verbindung damit Schulterschmerzen sprechen. Ein sehr wichtiges Thema, was vielleicht nicht alle, aber viele von uns irgendwann mal betrifft. Dick, kannst du uns vielleicht einmal kurz das Thema Schulterschmerzen ein bisschen eingrenzen und definieren, was darunter zu verstehen ist?
Ja, wir sehen oft in der Praxis als Physiotherapeut oder Manualtherapeut Patienten mit Schulterschmerzen und die Schulterschmerzen, die sind von vielen Therapeuten recht schwierig zu behandeln. Wenn man aber einige Prinzipien anwendet, dann wird es doch viel leichter, um das Ganze zu gestalten. Ja, das Schultergelenk ist ein sehr bewegliches Gelenk und deshalb sind dann natürlich auch dann entsprechende hohe Anforderungen dran zu stellen. Ja, es ist ein sehr muskulöses gesteuertes Gelenk, ja, im Gegensatz zu Knie und Hüfte in der unteren Extremität, wo es sehr ligamentär gestaltet ist. Auch die Wirbelsäule ist sehr viel von Kollagen umhüllt, sodass dann da die Beweglichkeit dann letztendlich dann auch und die Funktion auch sehr stark von Kollagen bestimmt wird in diesen Gelenken. Und das Schultergelenk, das ist ausgerechnet ein Gelenk, was, weil es so beweglich ist, dann kann man mit Kollagen nicht zu viel machen. Und deshalb ist das Schultergelenk ganz, ganz stark muskulär gesteuert. Und das führt dann auch zu den entsprechenden Symptomen bei Patienten, ja, bei Menschen, die jünger sind, Sportler, die jünger als 30 sind. Ja, dann sieht man meistens, dass dann die Schulterschmerzen entstehen, weil die Muskeln nicht richtig miteinander koordinativ zusammenarbeiten, dass die kinetische Kette nicht stimmt. Manchmal gibt es dann auch Verletzungen am Labrum, Glenoidale. Und diese Patienten, die nennen wir dann manchmal auch dann so Instabilitätspatienten. Ja, aber das Wort Instabilität finde ich nicht so gut mehr heutzutage, weil letztendlich das Schulter diese Beweglichkeit haben muss. Das heißt, das Schulter muss, um zu funktionieren, quasi instabil sein. Das ist die erste Gruppe von Schulterpatienten, die wir sehen. Dann die zweite Gruppe, dann kommen wir eine Generation später, dann sind wir so um die 50 Jahre. Das sind dann Menschen, die klagen um Bewegungseinschränkungen. Ja, das ist das Kapitel von Frozen Shoulder, was wir dann sehen. Das sind Patienten mit einer steifen Schulter, wobei dann die Muskeln nicht mehr in der Lage sind, dann diese Kugel komplett rumzubewegen. Und das ist ein langwieriger Prozess. Ja, das dauert ein, zwei, manchmal sogar bis drei Jahre, bis die Funktion wieder normal oben ist. Ja, das ist die zweite Kategorie von Schulterpatienten. Und dann, wenn wir dann chronologisch die nächste Kategorie ausschauen, die Kategorie ist ab 60 Jahre, dann sind das meistens Patienten, die dann Rupturen haben hier in der Rotatorenmanschette. Das ist eine Muskelmanschette, die rund um diese Kugel ist, um das alles zu steuern. Und dass es dann Löcher und kleine Risse gibt in dieser Kugel, die normalerweise wieder ausheilen, aber dann letztendlich dann auch zu viele Schulterbeschwerden und Schulterschmerzen, Unbequemlichkeiten, Kraftverlust und dann letztendlich dann auch zu Operationen. Ne? Diese letzte Schulterpatienten, die werden oft operiert. Die Frozen Shoulder wird nicht so oft operiert. Und die junge Leute mit ihrer Labrumverletzungen, da neigt man auch eher zu einer Operation. Wobei wir mittlerweile wissen, dass es sehr viel Evidenz darüber gibt, dass sowohl, wenn die Läsion nicht so groß ist, bei beide Kategorien, bei den Jungen mit Instabilitäten und bei den Alten mit den Rotatorenverletzungen, wenn die Läsion nicht so groß ist, das dann letztendlich auch mit ein gezieltes Training dann auch die Funktion wieder völlig normal wiederherstellbar ist.
Jetzt hast du schon mal das Training erwähnt, das eben bei diesen drei Typen von Schulterbeschwerden eingesetzt werden kann. Welches Trainingsprinzip ist da genau entscheidend? Was würdest du da empfehlen?
Also wenn man da die Muskulatur sieht, ja, dann muss man sich besinnen auf die klassische Muskelfunktionen. Ja, und die klassische Muskelfunktionen, die es da gibt, ein Muskel braucht Kraft, ein Muskel braucht Koordination, ein Muskel braucht Geschmeidigkeit und ein Muskel braucht Ausdauer. Ja, das sind vier Muskelfunktionen, die auch ein Schultermuskel braucht, um letztendlich die Bewegung gut ausführen zu können. Und in der heutigen Zeit sehen wir oft, dass fokussiert wird auf Maximalkraft. Das ist an sich eine gute Sache. Aber man kann diese Maximalkraft, die kann man erst dann gewährleisten, wenn der entsprechende Stoffwechsel da ist. Und wir sehen bei vielen Patienten mit Schulterschmerzen, dass die Stoffwechsel, wie wir das im letzten Podcast besprochen haben, dass da keine metabolische Flexibilität ist. Und diese metabolische Flexibilität, die führt letztendlich dann dazu, dass auch die Schultermuskelfunktion dann auch eingeschränkt ist. So, dann wissen wir auch, dass Leute, die fit sind, dass die dann auch weniger Schulterschmerzen haben. Und ausgerechnet das Schultergelenk, weil wir das gerade gesehen haben, dass es sehr stark doch muskulär beeinflusst ist in ihrer Funktion, dass wir dann wissen, okay, wenn die Muskelfunktion, wenn der Muskelstoffwechsel funktioniert, dann können wir auch, dann haben wir auch eine gute Schulterfunktion.
Und das ist ein mögliches Trainingsprinzip. Klar, man muss auch die metabolische Fähigkeit und Kraft vom Organismus verbessern, kräftigen. Und du sagtest auch, dass die Maximalkraft auch nur dann möglich ist, wenn eben die metabolische Fähigkeit vom Körper gegeben ist. Wie kann man die beiden Trainingsprinzipien verbinden? Wie ist da genau der Zugang?
Was da ein Trainingsprinzip, was heutzutage auch im Profisport und Leistungssport dargestellt wird, das ist das sogenannte Pareto-Prinzip, ja, das ist das 80-20-Prinzip. Das heißt, wenn du trainierst, dann bist du im Prinzip im 80% bist du im Ausdauerbereich und im 20% der Trainingszeit, da bist du dann im Bereich von Kräftigung und von Geschmeidigkeits- und Koordinationsübungen. Ja, das heißt, unser Vorschlag ist für bei Patienten mit Schulterschmerzen, aber auch bei andere Symptome im Bewegungsapparat, dass man sagt, okay, wir machen einen allerersten Trainingsplan und diesen Trainingsplan ist fokussiert auf die Grundlage Ausdauer. Ja, wie wir letztes Mal darüber gesprochen haben, ja, dass wir 30 Minuten pro Tag was für unseren Körper tun sollten, dann können wir die andere 23,5 können wir tun, was wir wollen. Und genauso ist es dann hier. Ja, das heißt, meine Empfehlung ist, dass du mit deinen Patienten einen Trainingsplan machst. Und dann sagt man, okay, wir fangen dann gnädig an. Du sagst, okay, eine Woche hat 7 Tage. Und welche 2 Tage sind für dich Ruhetage, wo man quasi dann nicht bewegen braucht? Oder anders bewegen braucht oder whatever. Und dass es dann 5 Tage gibt, wo es ein gezieltes Grundlageausdauer gemacht wird, ja, wo danach gestrebt wird, um letztendlich mindestens diese halbe Stunde zu erreichen. Und dann haben wir das sogenannte 5x30-Prinzip. Wenn man dann quasi die 5x30 Minuten im Grundlagebereich unterwegs ist, dass man seine aerobe Kapazität dann damit pflegt und entwickelt. Dann gibt es dann noch die, dass man am Ende des Trainings, dass man dann einige Geschmeidigkeitsübungen oder Kräftigungsübungen, so wie es auf funktionelleübungen.de dargestellt ist, dass die dann da durchgeführt werden. Und dann kann das für einen Schulterpatient kann das dann sein, je nachdem, welche Diagnosegruppe dann da ist. Wenn es ein Instabilitätspatient ist, dann wird man eher in einer geschlossenen Kette arbeiten, funktionell arbeiten. Frozen Shoulder Patienten, die wirst du versuchen auf diese Art und Weise mit zum Beispiel der Zirkumduktionsbewegung eine Mobilität zurückzuerlangen, das was natürlich möglich ist. Ja, und bei den Patienten mit einer rotatorenbezogene Schulterschmerzen, ja, dass man dann sagt, okay, da kann man die Ballübungen, die wir jetzt auch auf funktionelle Übungen DE haben, die Bank Slide oder die Wall Slide Übung oder Levy Übungen, um letztendlich dann auch die Schulter ganz gezielt dann wieder zu einer Elevationsbewegung zu bekommen. Ja, so dass das quasi die Übungen sind, die man dann macht quasi für die Schulter. Und dass man dann die Grundlage Ausdauer, das kann auf dem Ergometer sein, das kann draußen spazieren sein, ja, dass man die Grundlage Ausdauer, dass die dann letztendlich trainiert wird durch diese Bewegung, wodurch die metabolische Flexibilität dann auch gegeben ist.
Und da nochmal auf das Thema Schmerz kurz zurückzukommen, weil ich gehe davon aus, viele Patienten, die Schulterbeschwerden haben, sei es Bewegungseinschränkungen oder auch andere Beschwerden, die auch mit Schmerz verbunden sind. Aber ist jeder Schmerz in dem Fall auch immer gleich oder gibt es da auch andere Ursachen?
Ja, also die Schmerzen, die vorhanden sind, die entstehen durch eine Schädigung irgendwo in dieser Region. Ja, und da muss man natürlich schauen, okay, wie sieht es mit der Biologie aus? Ja, wenn wir bei den Jüngeren tatsächlich eine Knorpelverletzung haben, ja, dann kann man sagen, okay, das dauert ein halbes Jahr, bis die Funktion wiederhergestellt ist, beziehungsweise, dass man erwarten kann, dass es eine Verbesserung kommt. Wenn es dann da nicht zu einer Verbesserung kommt, dann kann man sagen, okay, dann ist es vielleicht dann doch sinnvoll, damit einen Anker diese Struktur zu fixieren. Und in dieser Zeit ist es natürlich immer gut, um diese Schmerzen als Signal zu sehen und letztendlich dann auch zu schauen, okay, kann man in die kinetische Kette dann auch noch etwas gewinnen? Ja, weil wir sehen dann oft, wenn Patienten hier dann sagen, oh, das tut weh, aber wenn man dann anschließend als Manualtherapeut die thorakale Wirbelsäule und den cervicothorakale Übergang beeinflusst hat, dass das dann auf einmal dann die Schulterfunktion deutlich besser ist. Okay, jetzt muss ich mal eben hier, Entschuldigung. Ich gehe mal kurz ran, okay, dann machen wir das gleich, wenn wir Ende. Hoi, Freek. Hoi.
Ja, ich muss auch kurz die Nase putzen. Moment.
Ja, ich bin net bezig een podcast te maken. Hoi, tot zo.
Oké.
Oké.
Drei.
Jetzt nehmen wir mal den Fluss wieder auf. Kannst du deine Frage nochmal wiederholen, dann schneiden wir einfach dieses Stück raus.
Und in Bezug auf den Schmerz, wie ist da deine Empfehlung? Was würdest du da genau nochmal erklären? Und wie ist da die Ursache von Schmerz?
Ja, dabei ist es natürlich auch wieder, das Thema Schmerz steht immer zentral. Dabei ist es natürlich auch immer wieder diese drei Gruppen, die Diagnosegruppen, die ich gerade angedeutet habe, zu sehen. Ja, Schmerz ist grundsätzlich ein Signal in der Peripherie, aus der Peripherie, dass irgendwas los ist. Ja, und wenn man bei den Jungen, wenn man dann sagt, okay, ich habe hier eine Knorpelverletzung von meinem Labrum, ja, das Knorpel, das heilt etwas langsamer aus, das heißt, dann kann es sein, dass es 3 bis 6 Monate dauert, bis diese Slap-Läsion wieder funktionsfähig ist und dass man die Funktionsfähigkeit dann wieder hochtrainiert. Und wenn nach 6 Monaten es noch kein entsprechendes Ergebnis ist, dass man dann sagt, okay, wir fangen dann doch an mit einer Operation, um letztendlich dann mit einem Anker dann das Labrum dann zu fixieren und dann auch auf diese Art und Weise eine Wiederherstellung zu machen. Ja, das heißt, bei solchen Situationen ist eine Empfehlung, ein halbes Jahr zu schauen, konservativ und dann zu schauen, operativ. Manchmal sieht man bei Sportlern, die sagen, okay, ich möchte meine Funktion wieder sofort wieder haben, dass sie dann sofort das Labrum operieren. Und bei größeren Schädigungen, ne, bei einer Schulterluxation, ja, wo dann auch nicht nur das Labrum kaputt ist, sondern auch noch die Kapsel in Mitleidenschaft gekommen ist, ja, dass man dann sagt, okay, jetzt muss natürlich dann unfallchirurgisch sofort interveniert werden, das ist klar. Dann die Schmerzen, die dann bei diesem Wiederherstellungsprozess einhergehen, die sind natürlich dann zu berücksichtigen. Die sind ein Signal, dass man sagt, okay, da geht irgendwas, da wird irgendwas belastet. Dabei ist natürlich zu beobachten, dass in der kinetischen Kette wir da natürlich dann auch die Schmerzen beeinflussen können. Ja, das heißt, wenn diese jungen Patienten zum Beispiel hier sagen, Schmerzen haben oder die sagen hier, oh, da tut es mir hier so weh, dass man dann sagt, okay, wenn man als Manualtherapeut dann die cervicothorakale oder die thorakale Wirbelsäule mobilisiert, positiv beeinflusst, dann dadurch da auf einmal die Schulterfunktion dann auf einmal deutlich besser ist. Ja, sodass wir dann auch mit sogenannten Reduktionstesten dann letztendlich dann auch diese Schmerzen dann positiv beeinflussen können. Und dann wissen wir auch, aha, die Schädigung dort in der Schulter ist nicht so groß. Dann haben wir die zweite Gruppe. Das sind die Gruppen, die Patienten mit Schulterschmerzen, wo ein Frozen Shoulder Bild als Substrat ist. Und Patienten mit einem Frozen Shoulder, da ist es natürlich so, dass wir die klassische Phasierung von Freezing, Frozen und Thawing Phase, dass wir die nehmen und die Freezing-Phase, ja, da haben wir eine sehr hohe entzündliche Aktivität, da spielen die Schmerzen, die spielen da eine zentrale Rolle, da gibt es Dauerschmerzen und da gilt es erstmal, das System zu beruhigen. Dann in der zweiten Phase, dann haben wir quasi die Freezing-Phase, die Frozen-Phase, das ist die Phase, wo das dann Schultergelenk dann steif ist. Ja, dann sieht man das quasi, die Mobilität abgeklungen ist. Die Schmerzen, die sind hochgegangen. Und in der Frozen-Phase haben wir also eine Situation, wo wir wenig Beweglichkeit haben und viel Schmerzen. Und dann wird in der Thawing-Phase das Schmerzniveau geht runter und die Bewegungsphase geht dann wieder hoch. Ja, so dass wir dann so quasi hier dann so zwei Kurven haben. Einmal die Mobilitätskurve, die runtergeht und einmal wieder hoch und einmal die Schmerzkurve, die hochgeht und dann einmal wieder runter. Ja, so dass man bei Frozen Shoulder Patienten natürlich schauen muss, okay, in welcher Phase bist du? Ja, und bei Patienten in der Freezing Phase, ja, da dürfen wir keine Interventionen machen, die Schmerzen provozieren. In der Frozen Phase, wenn die Schulter also steif ist, dann sagen wir, okay, dann kannst du mit deiner Funktion, mit deiner Muskelfunktion, mit deinen Bewegungen, kannst du dann da schon anfangen. aber wir tolerieren 4 Stunden Schmerzen danach. Und bei der Frozen-Phase, da können wir das Gewebe schon deutlichere, kräftigere Reize geben. Und dann sagen wir, okay, in der Frozen-Phase erwarten wir, dass man dann sagt, okay, eine negative 24-Stunden-Regel. Das heißt, wir wissen, okay, es dürfen Schmerzen entstehen, aber die Schmerzen, die sollen dann innerhalb der nächsten 24 Stunden wieder nachlassen. Das sind Schmerzen bei der zweiten Kategorie. Dann haben wir die dritte Kategorie. Das sind die Patienten mit einer Rotatorenmanschette bezogene Schmerzen. Das sind Patienten, sorry. Dann haben wir natürlich noch die dritte Kategorie. Das sind Patienten mit Rotatorenmanschettenbezogene Schmerzen. Und da haben wir dann, wenn wir eine Schädigung haben, dann haben wir die klassische 5 Tage, die sehr schmerzhaft sein können, in der Entzündungsphase, direkt nach so einer Rotatorenmanschettenschädigung. Dann wissen wir, aha, okay, da spielen die Schmerzen eine zentrale Rolle und können wir am besten mit einer guten Schmerzmedikation das Leben erträglich machen. Dann kommt die zweite Phase, das ist die Proliferationsphase. Das heißt, das dauert 3 bis 4 Wochen, wo es dann einen Belastungsschmerz gibt. Das heißt, dann müssen Patienten ihre Bewegungen so machen, dann kommen die Ballübungen, ja, die ab 48B im funktionalen Übungen.de, dass dann die Bankslide-Übungen und die Wallslide-Übungen, dass die dann nach und nach aufgebaut werden, um letztendlich dann dafür zu sorgen, dass die Schulterfunktion sich normalisiert. Und während dieses Trainings ist es dann am Anfang der Proliferation zu sagen, okay, dann bitte im schmerzfreien Bereich. Und dann später, nach 3-4 Wochen, kann man dann sagen, okay, dann darf ruhig ein Schmerz auftreten, aber die dann nach der Bewegung oder spätestens am nächsten Tag dann wieder verschwunden ist.
Jetzt haben wir viel über die Schmerzarten und Beschwerden im Bereich des Schultergelenks besprochen. Mhm. Aber du hast zuvor erwähnt, dass dort auch die Körperhaltung auch eine wichtige Rolle spielt. Wie bedeutend ist die Körperhaltung gerade bei Schulterbeschwerden?
Ja, Körperhaltung ist, das ist so eine klassische Frage, was ist eine gute Haltung? Ja, und ich sage grundsätzlich, eine gute Haltung ist die nächste Haltung, die man hat. Das heißt, wir sind permanent in Bewegung. Ja, das ist quasi, was ich beanspruche. Ja, und für die Schulter ist es natürlich dann vor allem zu sehen, dass wir dann die gesamte kinetische Kette sehen. Weil wenn ich einen Arm nach oben bewege, dann ist das nicht nur die Kugel, die bewegt. Ja, da bewegt auch das Schulterblatt und das Schlüsselbein bewegt dann auch und dann natürlich dann auch die Wirbelsäule. Und wenn man eine aufrechte Wirbelsäule hat, dann wird die Schulter, kommt dann automatisch weiter. Und wenn man nicht die Streckung der Wirbelsäule hat, dann muss das Schultergelenk mehr machen. Ja, und das normalerweise ist das problemlos. Normalerweise haben Leute da keine Schmerzen dabei. Aber wenn Leute zu uns kommen mit Schulterschmerzen, ja, dann kann man natürlich dann durchaus empfehlen und sagt, okay, sorg dafür, dass du aufgerichtet bist. Immer mal wieder. Ich sage nicht, dass man da so ständig so sitzen muss wie so ein Stock da hinterm Rücken. Nein, aber sorg dafür, dass es in deiner nächsten Haltung auch einfach mal eine aufrechte Bewegung ist. Weil dann weiß die Schulter, aha, ich kann, um diese Bewegung zu machen, brauche ich das nicht nur hier in diese Kugel zu machen, sondern kann ich das auch zwischen meine Schulterblättern machen, sodass letztendlich dann eine mögliche Wiederherstellung der Schulter dann wieder gegeben ist. Anders gesagt, wenn man das nicht macht, wenn man immer nach vorne ist und du hast Schulterschmerzen, ja, dann kann es sein, dass die Schulterschmerzen aufrecht erhalten bleiben, weil die Kugel permanent zu viel machen muss. war letztendlich die andere Sachen. Ja, das sieht man manchmal auch bei Patienten, die eine steife Wirbelsäule haben. Ja, bei Patienten mit bestimmten Krankheiten wie Morbus Bechterew oder Morbus Scheuermann. Ja, dann sieht man, dass die Wirbelsäule so versteift ist. Und dann müssen die Schultern, die Schulterregion muss dann entsprechend dann viel kompensieren.
Und gibt es eine bestimmte Patientengruppe, die vielleicht in Verbindung mit der Körperhaltung oder anderen Ursachen besonders gefährdet sind, Schulterschmerzen zu bekommen?
Ich denke, dass jeder Mensch, der nicht adäquat bewegt, ja, manche Kollegen von mir sprechen dann auch über eine artgerechte Haltung. Ja, wir Menschen haben eine Bewegung und wir brauchen dann eine artgerechte Haltung. Und zu dieser artgerechten Haltung gehört dann auch die 30 Minuten Bewegung. Und wenn diese Bewegung nicht gegeben ist, ja, dann ist es natürlich logisch, dass dann irgendwann das Bewegungsapparat, was letztendlich ausgelegt ist auf Bewegen, dann nicht bewegen kann. Und das ist letztendlich dann auch mit einem Grund, warum dann die Schulterbeschwerden oder die Kniebeschwerden oder die Rückenbeschwerden oder die Nackenbeschwerden dann entstehen. Ja, das heißt, die nächste Haltung soll immer eine aktive Haltung sein.
Und gibt es für so jemand auch Möglichkeiten, das präventiv auch schon mal zu behandeln? Was kann jemand, der Gefahr laufen kann, Schulterschmerzen zu bekommen, präventiv tun?
Na, eben wie ich gerade gesagt habe, alle neue, die nächste Bewegung ist, beantworte die Frage nochmal, hier kommt jetzt ein dritter Cut. Kannst du deine Frage nochmal wiederholen?
Was kann man präventiv tun als Patient oder jemand, der vielleicht Gefahr läuft, Schulterschmerzen zu bekommen, um eben schmerzfrei zu bleiben und erst gar nicht die Schmerzen zu haben?
Da die Möglichkeit ist unseren Körper gezielt in gestreckte Positionen zu bewegen. Wenn du das nicht bewusst machst, dann kannst du das bewusst machen, zum Beispiel jeden Morgen bevor dem Aufstehen das Morgenritual zu machen oder im Laufe des Tages zwischendurch immer mal wieder mal aufzustrecken, mal nach hinten zu bewegen. Ja, das können so eine kleine Bewegungssnack sein, die dann dafür sorgen, dass die Extension der Wirbelsäule weiterhin gegeben bleibt, auch wenn wir da unsere sitzende Tätigkeit haben.
Und gibt das für jemanden, der jetzt zu Hause sich den Podcast anhört oder sich das Video anschaut, die eigene Schulter zu testen, um zu schauen, ob da vielleicht mal ein Schmerzzustand vorliegt oder eine Bewegungseinschränkung?
Ja, das sind die klassischen Bewegungen, die IFAM-Therapeuten auch zur Diagnostik benutzen. Das sind die Zirkumduktion- und Deviationsbewegung. Ja, das, wenn man auf die Webseite funktionaleübungen.de geht, ist das Übung Nummer 30 und Übung Nummer 32. Und das ist eine Bewegungssequenz, wo man einmal eine Außenrotation macht, einmal eine Abduktion macht, einmal eine Abduktion-Elevation macht, einmal eine frontale Außenrotation macht und anschließend wieder zurück. Und die zweite Bewegung, man sieht das jetzt hier unten das nicht so ganz so gut, aber das ist dann eine Abduktion, dann eine frontale Innenrotation und dann eine Außenrotation und anschließend nach oben und in eine schräge Ebene wieder runter zu bewegen. Ja, das ist eine dynamische Inspektion, um zu schauen, ob die Schulterfunktion gegeben ist.
Und ich erlebe das immer auch in meiner Praxis, dass viele Patienten eine Arthroskopie oder auch andere medikamentöse Verfahren bei Schulterschmerzen bekommen. Leider ist die Erfahrung so, dass die Schulterschmerzen dann nicht immer weggehen. Wie ist da deine Einschätzung? Sind operative Maßnahmen oder eben medikamentöse immer notwendig bei Schulterbeschwerden?
Wir haben gerade über die drei verschiedenen Muster gesprochen. Ja, und Schmerzmedikamenten, wenn sie gezielt gemacht werden am Anfang, ist es natürlich soweit in Ordnung, um damit die Lebensqualität zu verbessern. Hinsichtlich Operationen, eine Operation macht Sinn, wenn viel kaputt ist. Ja, das heißt, wenn die Biologie, unsere eigene Wiederherstellungsfähigkeiten quasi scheitern, dann ist eine Operation gut. Ja, das heißt, wenn wir bei den Jungen, wenn das Labrum, wenn da richtig eine große Verletzung ist, ja, wir nennen das auch eine Einteilung nach Schneider 3 und 4. Ja, wenn da viel Schädigung kaputt ist, wo das Schultergelenk dann auch dadurch permanent entzündet ist, dann ist eine Operation gut. Aber wenn es so eine kleine Verletzung ist, dann sagt man, dann wird dann mittlerweile auch empfohlen, das dann konservativ zu machen, weil die konservative Outcome, also das Ergebnis, dann nach 2 Jahren genauso ist als eine Operation. Dann die zweite Kategorie, unsere Frozen Shoulder Patienten. Ja, die klassische Frozen Shoulder Patienten, da hat man auch versucht, damit Operationen was zu erreichen oder unter Narkose durchzubewegen. Und das sind Sachen, wo wir mittlerweile wissen, dass das in den meisten Fällen nicht hilfreich ist. Ja, und bei den älteren Patienten, die Rotatorenverletzungen haben, ja, dann, wenn man ein kleines Loch im Supraspinatus hat, das braucht man dann auch nicht sofort zu operieren. Ne, das geht dann auch wieder, die Biologie schafft das auch ohne chirurgische Hilfe. Aber wenn wir eine große Verletzung haben, wo subskapulare, Supraspinatus und Infraspinatus, wenn die alle beteiligt ist, ja, dann ist eine Operation auch in diesem Falle sinnvoll. Das heißt, operieren, wenn der Schaden groß ist.
Und hier nochmal eine ergänzende Frage. Und zwar in der Physiotherapie kommen die Patienten und fragen immer nach einer zweiten Meinung in Bezug, ob eine Operation durchgeführt werden soll oder nicht. Und wenn ein Patient zum Physiotherapeuten kommt und diese Frage gestellt bekommt, wie kann er die am besten beantworten, aus deiner Sicht?
Okay, das allererste ist dann einzuschätzen, wie groß die Schädigung ist, wie ich soeben schon gesagt habe. Und als Physiotherapeut hast du die Möglichkeit, um die Bewegung, die wir gerade gemacht haben, um die auf eine bestimmte Art und Weise durchzuführen, sodass die Symptome reduziert werden. Das heißt, dann sind sogenannte Shoulder Symptom Modification Procedures. Die wurde vor einiger Zeit von Jeremy Lewis entwickelt. Und er sagt, okay, wenn man in der Lage ist, durch bestimmte Grifftechniken, die sogenannte Reduktionstests, die Schultersymptome zu reduzieren, dann ist das ein klarer Hinweis darauf, dass die Schädigung nicht so groß ist. Das heißt, wenn der Physiotherapeut in der Lage ist, die Schultersymptome mit seinen Reduktionstests zu reduzieren, dann ist die Biologie in den meisten Fällen in der Lage, die Wiederherstellung zu betreiben. Und dann kann man sagen, okay, wir gehen erstmal für einen konservativen Weg.
Also wäre das für den Therapeuten erstmal wichtig, die Situation richtig einzuschätzen durch die Tests, die wir vorhin besprochen haben.
Ja.
Und basierend darauf dann den Patienten zu beraten, inwieweit die konservativen Maßnahmen, sprich Physiotherapie, sinnvoll ist und ob dann doch die Operation mehr Erfolg bringen kann, auch in der langfristigen Sicht.
Ja, genau. Das ist dann von Bedeutung.
Okay. Wie ist deine Einschätzung von Schlaf und Schulterschmerzen? Weil man erlebt es immer wieder, Patient klagt in der Praxis über Beschwerden, die nach dem Aufwachen in der Schulter entstehen. Die schlafen auf der Schulter und wachen durch den Schmerz auf. Oder nach der langen Nacht, wo sie auf der Schulter geschlafen sind, tauchen die Schmerzen erst auf. Mhm. Wie ist da die Verbindung?
Es ist natürlich so, dass allererst vorweg, wir brauchen natürlich den Schlaf, haben wir auch ein paar Podcasts vorher darüber gesprochen, um die Wiederherstellung zu gestalten. Ne? Im Schlaf ist das Haifleisch am meisten aktiv. Und wenn man durch die Schulterschmerzen, meistens ist es an einer Seite, und das ist natürlich auch seine Gewohnheit, man liegt immer auf der rechten Schulter und die Schulter, die tut weh, ja, dass man dann sagt, okay, dann legt man eine Weile, die 2-3 Monate mal auf der anderen Seite und gestalte dann auch dein Zimmer dann entsprechend, dass du quasi deinen Wecker dann auch auf der anderen Seite legst und dein Licht dann auch wechselst, damit du dann auch letztendlich dann auch auf die andere Seite dann auch einfacher dann aufstehen kannst, sodass du dann nicht verpflichtet bist, um deine lädierte Schulter, um da drüber aufzustehen. Ja, das heißt dann mit einem gesunden Menschenverstand dafür zu sorgen, dass dann die Wiederherstellung dann stattfinden kann.
Und gibt es eine Schlafposition, die am besten geeignet ist bei Schulterbeschwerden, Schulterschmerzen?
Es gibt Leute, die schlafen auf dem Bauch, es gibt Leute, die schlafen auf dem Rücken. Sorgt dafür, die beste Schlafposition ist die Schlafposition, wo du dich am bequemsten liegst. Ich möchte da keine Haltung vorschlagen.
Und hier nochmal eine andere Frage bezogen auf Ernährung. Vielleicht im Kontext von Frozen Shoulder. Gibt es bestimmte Momente, die in Bezug auf Ernährung eine Frozen Shoulder begünstigen können?
Ja, wir wissen natürlich, dass entsprechend auch durch die Art, wie wir uns heutzutage bewegen, dass dadurch der Blutzucker die Neigung hat, in die Höhe zu gehen. Und wenn der Blutzucker höher geht, dann ist es nicht nur, dass das Blutzucker erhöht ist, sondern der Zucker im ganzen Körper. Das heißt auch in der Extrazellularsubstanz. Das heißt, der Zucker ist dann auch erhöht in dem Gewebe rund um das Schultergelenk und dann auch das Gewebe zwischen den verschiedenen Muskeln, die dann hier dann entsprechend bewegen. Ja, und das führt dazu, dass dann der Frozen Shoulder, dass wir das dann auch vermehrt sehen bei Patienten mit Diabetes mellitus. Ja, das heißt, Diabetes mellitus ist ein sogenannter prädisponierender Faktor für das Entstehen von einem Frozen Shoulder. Ja, das heißt, da gibt es durchaus Beziehungen dazu. Ja, sodass, wenn du dafür sorgst, dass dein Zucker in dein Blut, dass sie auch entsprechend verbrannt wird, indem du das dann auch über einen aerobe Stoffwechsel, über eine langwierige Bewegung dann machst, ja, dadurch geht der Blutzucker auch runter, dass dann auch die Häufigkeit vom Entstehen von einem Frozen Shoulder dann auch weniger wird. Und dann haben wir wieder den präventiven Charakter von Bewegung.
Hier nochmal ein Bogen zum der Arbeitsplatzgestaltung. Wir sagten vorhin, dass es keine perfekte Körperhaltung gibt beim Sitzen, aber auch bei anderen Tätigkeiten. Wie sieht es aus am Arbeitsplatz? Weil manche Leute müssen bis zu 8 Stunden, vielleicht auch mehr, an einer Stelle sitzen, vielleicht stehen bleiben. Worauf müssen auch solche Patienten achten, um Schulterbeschwerden dabei zu vermeiden?
Wie ich schon vorhin gesagt habe, die nächste Haltung ist die beste Haltung. Ja, das heißt, gestalte deinen Arbeitsplatz variabel. Ja, einen höhenverstellbaren Tisch, haben wir schon mal drüber gesprochen, ist dabei natürlich sehr wertvoll. Oder dass man bestimmte Tätigkeiten in eine andere Haltung macht. Ja, ich kenn Menschen, die telefonieren zum Beispiel im Stehen. Die haben ein Pult gemacht, wo sie Sachen aufschreiben, einen Arbeitsplatz. Und wenn sie telefonieren, dann stellen sie sich auf, haben sie da eine kleine Telefonecke und dann telefonieren sie. Und wenn sie dann einfach Schreibtätigkeiten haben, dann wird oder PC-Tätigkeiten, dann wird wieder am Tisch gesessen, ja, sodass das dann eine Variable ist. also eine variable Arbeitshaltung. Einhergehend mit auch natürlich auch eine entsprechende Pausengestaltung. Ja, das heißt, sorg für Pausen, die aktiv sind, sorg für eine längere Mittagspause von zum Beispiel einer Stunde. Ja, ist hervorragend geeignet, um die 30 Minuten Bewegung durchzuführen. Man spricht mal mit anderen Leuten, auch mal über andere Themen. Und das sind alles Sachen, die Menschen schön finden und was zu unserer artgerechten Haltung passt.
Und ja, das ist sehr, sehr wichtig für jeden, der am Arbeitsplatz tätig ist, dass man eben diese Aspekte einbezieht. Nur leider ist das so, dass ich auch in meiner Praxis, aber vielleicht auch nach deiner Erfahrung, Dick, dass sehr viele Patienten mit dem Symptom Rotatorenmanschettensyndrom oder Rotatorenmanschettenschwäche in die Praxis kommen.
Ja.
Was ist deiner Meinung nach der Grund dafür, dass viele Patienten eben in der Rotatorenmanschette ihre Beschwerden haben?
Ja, die Rotatorenmanschette, das ist eine der meist beweglichen Gebiete in unserem Körper. Und dadurch können dann auch regelmäßig dann da auch diese Risse entstehen. Ne? Es sind meistens dann auch die ältere Leute, die Leute, die jünger sind mehr die Instabilitäten. Dann kommen auch die Impingement-Patienten, ja, wo es quasi dann die Gleitstörung zwischen Kugel und die da drum liegende Muskulatur ist, die dann die entsprechende Symptome verursacht. Aber es heißt noch nicht, wenn man eine Schädigung hat, dass es dann auch tatsächlich wehtut. Ja, das heißt, wenn man Schulterschmerzen hat und man geht damit zum Arzt und der Arzt stellt da irgendeine Schädigung fest, dann kann die Gedanken über die Schädigung alleine dazu führen, dass die Schmerzen stärker werden. Ja, zum Beispiel wissen wir, dass es viele Menschen, die haben zum Beispiel Kalkablagerungen in der Schulter. Und diese Kalkablagerungen in der Schulter, die brauchen überhaupt nicht weh zu tun. Und dann haben die Menschen Schulterschmerzen und dann wird ein Bild gemacht und dann sieht man da eine Kalkablagerung und die Menschen denken, aha, ich habe Kalk in meiner Schulter und deshalb tut es weh. Wir wissen mittlerweile, dass in der Schulterregion, dass da die Kalkablagerung, also eine Kalkschulter, eine der größten Nocebos ist. Deshalb empfehle ich und manchen ärztlichen Kollegen, die machen das auch in Deutschland, dass man sagt, okay, ich mache eine Bildgebung für deine Schulter, die wehtut, aber ich mache auch eine Bildgebung für deine Schulter, die nicht schmerzhaft ist. Und dann sieht man oft, dass die Kalkschulter an beide Seiten ist, sodass man dann das Gehirn daraus folgen kann. Aha, ich habe zwar Schulterschmerzen, aber es ist da irgendwas, was da los ist, das stellt sich wieder her, aber es ist wahrscheinlich nicht diese Kalkschulter. Ja, das heißt, die Schulterschmerzen, die werden dann auch sehr stark bestimmt durch die Art und Weise, wie das Gehirn, ne, unsere präfrontale Kortex, haben wir darüber gesprochen, diese Schulterschmerzen dann auch deutet. Ja, und da gibt es natürlich sehr viele Dienstleister im Gesundheitswesen, die dann dazu neigen, um ihre Geldverdienmodelle daran zu orientieren, um dann die Schulterschmerzen dann ins Mittelpunkt zu stellen. Und ja, dann sind wir wieder in die ganze Dynamik des Gesundheitswesens.
Also würdest du sagen, eine Schulteroperation gerade bei Kalkablagerung nicht immer sinnvoll?
Es ist nicht immer sinnvoll.
Und dabei sollte man dann eben immer eine zweite Meinung einholen, ob man die durchführen sollte oder nicht.
Ja, und dann am liebsten dann auch eine zweite Meinung von jemand, der dann differenziert denkt über Schulterschmerzen. Ja, wenn es eine Zweitmeinung ist von einer ähnlich denkenden Person wie die Erstmeinung ist, dann ist der Zweitmeinung dann auch wenig hilfreich.
Bei Schulterschmerzen werden auch oft Spritzen gesetzt, sei es Cortison oder auch andere Mittel.
Ja.
Wie ist da deine Einstellung dazu?
Meine Einstellung zu Cortisol ist, wenn die Schmerzen sehr stark sind, wenn sie das Leben sehr stark beeinschränken, zum Beispiel bei einem Frozen Shoulder Patient in der Freezing Phase oder wenn wir eine akute Bursitis haben und die Entzündung dauert länger als 5 Tage und die Schmerzen sind sehr stark, dann kann man eine Injektion mit einem Cortisol kann man dann machen. Aber dann bitte soll die Injektion dann auch richtig gemacht werden. Das heißt, die Injektion soll mit einer Bildgebung, zum Beispiel mit Ultraschall wird das heute gerne gemacht, dass mit einer Bildgebung quasi dann mit einem Ultraschallkopf dann geschaut wird, wo ich dann mit meiner Kanüle bin, sodass man dann genau in die richtige Ebene ist, dass man dann richtig in die Bursa ist. Oder wenn man es will, dass man dann im Gelenk ist. Und diese Steuerung, die geht da mittlerweile, das ist mittlerweile auch evident, das geht nur unter Unterstützung von einer Bildgebung. Das heißt, Injektionen, wenn es wirklich erforderlich ist, einmal und mit Bildgebung unterstützt, um die Lokalisierung, um den Treffer richtig zu gelingen.
Also würdest du sagen, eine Langzeit-Cortison-Therapie bei Schulterschmerzen weniger sinnvoll?
Bei normalen Schulterschmerzen, wenn es keine weiteren Komplikationen gibt, dann sage ich keine langfristige Cortison, bitte nicht, weil die Cortison letztendlich auch dann die Wiederherstellung bremst, ja, und dadurch dann die Wiederherstellung noch länger dauert. Ja, es gibt manchmal natürlich systemische Faktoren, ja, wenn Leute Schulterschmerzen haben durch eine Rheuma-Komponente, wenn Rheuma-Faktoren eine Rolle spielen, dann kann man dann sagen, okay, um die Schulter jetzt zu beruhigen, gehen wir jetzt mal mit Corticosteroid rum, um das Schultergelenk ruhig zu kriegen. Dann ist das eine Option.
Und was sind die Langzeitfolgen von Cortisoneinnahme?
Wenn es lang und viel Cortison genommen wurde, dann ist es so, dass das Gewebe quasi dadurch aufgelöst wird. Ja, es wird weniger Kollagen produziert durch die Bindegewebszellen, die da im Gewebe liegen, weil die Bindegewebszellen quasi in einen Stresszustand versetzt werden. Und ein Stresszustand, das hemmt einerseits die Entzündung, dadurch werden die Schulterschmerzen weniger, aber andererseits wird dann auch die Kollagen- und Proteoglykane-Produktion wird weniger. Das heißt, das Gewebe wird nicht richtig wiederhergestellt. Ja, man kennt das vielleicht, wenn man so eine Neurodermitis hat, ja, dass man so ein Cortisoncreme da drauf macht, und dadurch wird die Haut dünner. Ja, und so ähnliches wird das dann da auch. Ne? Dann wird quasi die Rotatorenmanschette wird dann dünner oder das Gewebe rund um das, davon wird es nicht besser.
Was würdest du jemandem empfehlen, der sich jetzt mit seinem Körper beschäftigen möchte, vielleicht im Fitnessstudio oder auf anderen Wegen? Was sollte er unbedingt in sein Programm integrieren, um nachhaltig eine gesunde Schulter zu haben?
In der Mittagspause die 30 Minuten spazieren zu gehen und 2-3 Mal am Tag sich auszustrecken und wenn es ihm auch noch Spaß macht, dann auch die Zirkumduktion und Deviationsbewegungen machen oder auch Sportarten auszuführen, wobei die Schulterfunktion endgradig gefordert ist. Ja? Das heißt, Ballsportarten oder Tennissportarten oder manche Leute spielen dann auch Golf. Ja, das heißt, benutze die gigantische Beweglichkeit von deinen Schultern. Benutze sie. Das ist, was ich empfehlen kann.
Vielen Dank, Dick, für deinen Rat. Und ich hoffe, dass die Zuhörer auch vieles heute mitnehmen konnten in Bezug auf Schulterschmerzen, Cortisonbehandlung, Operation. Und das auch für sich, für ihr Trainingsprogramm zu Hause oder vielleicht für die Zukunft mitnehmen, um eben nachhaltig eine gesunde Schulter zu haben. Ich freue mich auf ein Abo und dafür, dass Sie beim nächsten Podcast auch wieder mit uns einschalten.